So, guten Abend, liebe Geschwister. Da bin ich mal wieder. Morgens hat es bei uns um 4 Grad minus. Also, es ist Winter geworden, nicht wahr? Also, ich heiz euch heute Abend ein bisschen ein. Nein, ich nicht. Ich hoffe, dass der Geist Gottes das tut. Ich war als Student in Nürnberg und da war noch der Heimbuch, hat der geheißen. Der hat da, war der Pfarrer in der Gemeinde und dann fiel die Heizung im Januar aus. Dann hat er gesagt, dann will ich euch, hoffentlich wird das Wort Gottes uns wärmen. Ja? Und so soll es auch heute Abend sein, obwohl die Fenster sind zu. Es wird ganz angenehm, ich komme gut zurecht. So, das aber nur so vorne draus. Mein Thema heute Abend lautet Worte Agurs des Sohnes Jakes. Sprüche 30, 1 bis 4 und Sprüche 30, 18 und 19. Ich lese jetzt das Wort einmal vor, diese Verse, und vielleicht lese ich noch 5 und 6 dazu, das lege ich nicht aus, weil ich das sage, das kennen wir alle oder verstehen wir alle und das wäre dann auch noch eine Zeitfrage. Sprüche 30, die Verse 1 bis 4. Worte Agurs des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Es spricht der Mann zu Itiel und Ukal, fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner und Menschenverstand habe ich nicht. Und Weisheit habe ich nicht gelernt, dass ich Erkenntnis des Heiligen besäße. 4. Wer ist hinaufgestiegen gen Himmel und herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Die Verse 18, 19 kommen dann später. Er bringt ja danach, ab Vers 7 kommen immer solche Sprüche von ihm und er stellt Themen zusammen, das ist so und so. Und so gibt es nachher in 18 und 19 dann auch eine Zusammenstellung. Ach, ich lese es auch schon. 3 sind es, die zu wunderbar für mich sind und 4, die ich nicht verstehe, nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Das ist der Text. Das Kapitel Sprüche 30 ist ein besonderes Kapitel. Das wird jeder Leser gleich entdecken. Und das hat auch die Ausleger immer wieder auf den Plan gebracht, aber nicht immer mit gutem Erfolg. Da gibt es einen Mann namens Agur und niemand weiß, wo er herkommt. Wir finden ihn sonst nicht mehr in der Heiligen Schrift. Aber er stellt eine Menge Fragen und hat uns vieles zu sagen. Hört gut zu, hat uns vieles zu sagen. In diesem heutigen Vortrag geht es darum, was Agur in den ersten 4 Versen, man könnte auch sagen 6 Verse, wie gesagt 5 und 6 ist nicht dran, was er da gesagt hat und dann noch das, was in den Versen 18 und 19 steht. Dort geht es um sein Erstaunen über den Weg des Adlers am Himmel. Ich habe das ja schon vorgelesen, den Weg einer Schlange auf dem Felsen, den Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Doch wir gehen jetzt an den Anfang. Sprüche 30, Vers 1. Immer nach der nicht revidierten Elberfelder Übersetzung, das ist vielleicht heute Abend nicht ganz unwichtig, weil hier die Übersetzer auch so ein bisschen auseinandergehen. Sprüche 30, Vers 1. Worte Agurs des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Es spricht der Mann, guten Abend. Grüß dich. Ha. Es spricht der Mann zu Itiel und Ukal. Schon diese ersten Verse machen den Auslegern und Übersetzern manche Mühe. Ich habe auch darüber gearbeitet. Aber ich werde versuchen, heute Abend eine klare Linie in diese Verse hineinzubringen, sodass man sie, wenn man es auch nicht das erste Mal versteht, nach Hause tragen kann. Agur ist, wenn man es rein grammatikalisch betrachtet, ein Passiv und bedeutet, kommt von Agar, das ist die Grundform, Agur ist ein Passiv und bedeutet eingesammelt. oder ein Eingesammelter oder ein Versammelter. In Israel ist heute ein Stausee, das ist ein Adar, das ist ein Stausee, ja. Da sieht man, da ist etwas gesammelt. Dann aber bedeutet das Wort auch kleine Münze oder Kleingeld. Alle, die in Israel kennen, kennen doch wahre Kinder, die Agorot. Das ist jetzt die kleine Münze. Das bedeutet das Wort auch oder Kleingeld oder bei uns wäre es der Pfennig. Agur ist ein, jetzt kommt eine erste Auslegung. Agur ist ein von Gott eingesammelter, ein von Gott ergriffener, der nun selbst wieder beginnt, die Worte und die Weisheit Gottes einzusammeln. Es ist somit ein Sammler, auch wenn das ein aktives Wort ist, und das Agur ist ein passives Wort, er ist für mich ein Sammler. Er ist ein Sammler des Wortes Gottes, um sie dann, oder der Worte Gottes, um sie dann wieder weiterzugeben. Das tun wir ja auch. Und deshalb fängt der Vers oder überhaupt das ganze Kapitel an, Worte Agur, da muss man gut zuhören. Er hat Worte gesammelt und die gibt er weiter. Um die geht es hier in diesem Abschnitt. Da könnte man jetzt noch eine ganze Predigt draus machen, welche Worte wir einsammeln und dann wieder weitergeben, nicht wahr? Das ist Agur. Worte Agurs, das muss man im Ohr behalten. Und dann ist er der Sohn Jakes. Jake ist einfach, das ist nicht Jacke, nicht, dass jemand meint, das hätte mit den Juden was zu tun. Das ist einfach der Sohn des Gehorsams. Jekaha, das ist Gehorsam. Oder auch Hörender. Man könnte ganz einfach übersetzen, der Sohn des Gehorsams. Ein Mann, der im Gehorsam Gott gegenüber lebt. Das ist vielleicht mit die wesentliche Aussage dieser Sohnschaft. Das Wort Jacke, das heißt Jekaha, das kommt im gleichen Kapitel noch einmal vor in Vers 17. Wer soll der Gehorsam der Mutter gegenüber sein? Und wer das verachtet, werden die Raben die Augen aushacken am Bach. Ja? Und dann gibt es das Wort noch einmal, ich glaube Psalm 49, habe es vergessen, und das sind die ganzen Vorkommen. Aber in diesem Kapitel 30 zweimal. Also geht es auch um den Gehorsam. Wir sind Söhne des Gehorsams, so könnte man uns auch bezeichnen. Dann heißt es, es spricht der Mann. Jetzt muss ich hier mal auf den Grundtext eingehen. Das steht in meiner Übersetzung immer wieder auch eigentlich Spruch des Mannes oder Spruch von dem und dem. Also wörtlich Spruch des Mannes. Was bedeutet das? Spruch des Mannes. Eine hochinteressante Formulierung. So etwas kennen wir von David. 2. Samuel 23, 1 und 2. Und dies sind die letzten Worte Davids, Spruch Davids, des Sohnes Isais und Spruch des Mannes, der hochgestellt wurde, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in den Gesängen Israels. Der Geist Gottes hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Das hat David gesagt. Und dann gibt's dasselbe auf Menschen bezogen noch bei Bileam. 4. Mose 24, 3. Spruch Bileams des Sohnes Beors und Spruch des Mannes geöffneten Auges. Da steht er nochmal in Vers 15. Auch dieser falsche Prophet hat nur das sagen dürfen, was der Herr ihm zugestanden hat. Was anderes hat er gar nicht sagen dürfen. Und der darf auch einen Spruch machen. Wie gesagt, nur diese drei Menschen haben einen eigenen Spruch. Dann kommen noch die falschen Propheten dazu, in Jeremia 23, 31, die zählen hier aber in meinen Augen nicht mit. Bei David war es der Spruch des Mannes, der durch den der Geist Gottes redet. Bei Bileam waren es die geöffneten Augen. Und bei Agur ist es der Spruch des Wortsammlers, von dem ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt kommt was dazu, was ich erst nachher sagen werde. Ist es der Spruch des Wortsammlers, der, wie wir noch sehen werden, nicht durch Menschenweisheit das Wort auslegen will. So, er ist der Wortsammler, Spruch des Wortsammlers, und der nicht durch Menschenweisheit das Wort auslegen will. Diese Vorformulierung ist deshalb so bedeutsam, weil ansonsten dieser Begriff nur für den Spruch Jahwes über einen Propheten zu irgendjemand benutzt wird. Nicht, da gibt es eine ganze Reihe solcher Formulierungen, Spruch Jahwes zu den Propheten XY über Moab, über. Sonst nur, und es kommt häufig vor, nur von Jahwe. Aber diese drei Leute, die dürfen einen Spruch machen, der sonst nur Gott vorbehalten ist. Und deshalb ist das für mich so ergreifend. Und dann spricht er zu Ithiel. Seh mal, Worte Akkus, schon da. Er gibt das Wort weiter, das sammelt. Und dann macht den Spruch eine göttliche Aussage sozusagen. Und dann spricht er zu Ithiel. Ithiel bedeutet ganz einfach, mit mir ist Gott. Mit mir ist Gott. Es kommt später nochmal, aber weil mir das jetzt gerade einfach so ins Herz gekommen ist. Das ist das gleiche Wort wie Immanuel. Gott mit uns, das ist ein Wort Jesu. Aber der heißt Ithiel, mit mir ist Gott. Das nur so als erste Einschaltung. Er spricht also, dieser Agur spricht also zu seinem Bruder oder Freund, mit dem Gott ist. So wie Agur auch selbst, oder so wie mit Agur selbst auch Gott ist. Zweimal wird der Name Ithiel erwähnt in diesem Vers. Das bedeutet, dass gerade die angesprochen sind, die mit Gott gehen mit denen Gott geht. Sie gehen mit Gott und mit denen geht Gott. Und dann spricht er noch zu Uchal. Das müsste korrekt Uchal heißen, auch das muss uns wirklich nicht interessieren. Das Wort wird von den Auslegern übersetzt, das ist nämlich gar nicht so einfach, wird von Auslegern übersetzt mit, dass ich begreifen möge. Wörtlich heißt das aber eine ganz einfache Grammatik, ich werde können. So heißt er, ich werde können. Ich werde können. Er ist der, der das verstehen kann, was Agur ihm sagt. Ich nenne ihn einfach den Verstehenden oder wie die Übersetzungen auch schreiben, den Begreifenden. Und so spricht Agur zu seinen Brüdern, die wie er Gott gehören und das Begreifenden verstehen können, was die Worte des Wortsammlers ihnen zu sagen haben. Und Agur hat uns einiges zu sagen. Ich finde, Agur ist ein wichtiges Vorbild für uns. Wir sind von Gott Eingesammelte, von Gott Ergriffene und sammeln die Worte Gottes ein. Neben den großen Gottesgedanken brauchen wir auch die kleine Münze, die Agorot, nicht wahr? Für den Tag. Mein Glaube soll wie die großen Scheine sein. Damit baue ich mein geistliches Haus. Aber für das tägliche Leben brauche ich die kleine Münze. Jedes Wort, das aus dem Munde Gottes ausgeht, kennen wir alle. Und die heilsamen Worte Jesu, 1. Timotheus 6, Vers 3. Und für das tägliche geistliche Leben brauche ich auch Geschwister in der Bedeutung von Agur, die das Wort Gottes, insbesondere auch das paulinische Wort, in unser Leben umsetzen können. Agur ist ein Vorbild für die Umsetzung und Weitergabe des eingesammelten Wortes. Nicht wahr, da komme ich in die Gemeinde, habe ich vielleicht schon mal erwähnt, so diesen Satz. Und du hast irgendein Wort auf der Zunge und gibst das einfach weiter. Das hast du vielleicht morgens in der Losung oder sonst wo gelesen und hat das Herr ins Herz gegeben. Das ist Weitergabe des eingesammelten Wortes. Das ist die ganze Praxis. Nun hat die Elberfelder Bibel den Text wie folgt übersetzt. Worte Agurs des Sohnes Jakes, der Ausspruch. Für den Ausspruch steht im Hebräischen das Wort der Massa. Massa. Kommt öfters vor in der Bibel. Wir haben irgendjemand gesagt, ja, Sprüche 31 kommt das auch vor. Das kann ich aber alles gar nicht darlegen. Der Franz Delitzsch, der große Bibelausleger in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, hat für die ersten Verse 4 Seiten für nichts, mindestens. Was bedeutet das? Der Massa, die sagen hier der Ausspruch. Ich will versuchen, das Wort verständlich zu machen. Massa heißt auf Deutsch ganz einfach Last. Last. Und im modernen Hebräisch ist der Lastwagen die Masait. Masait. Also die haben das Wort genommen, Massa, und machen Masait raus, das ist ein Lastwagen. Das kommt nämlich nicht in der Bibel vor. Massa ist Last. Massa kommt von dem Grundwort Nassa. Und das bedeutet tragen oder aufheben. Es wird auch benutzt für anheben, aufheben, zu sprechen. Deshalb wird diese Form, dieses Wort auch für Ausspruch benutzt. Aber ich finde das nicht ganz glücklich. Der Massa, wer ist der Massa? Dieser Wortsammler. Und da steht das Wort Last. Was ist das? Wie ist das auszulegen? Für mich ist Massa eigentlich der Wortträger, der die Last des Wortes trägt und weitergibt. Wir dürfen allerdings das Wort nicht als Last verstehen, wie das in Jeremia 23, 33 bis 38 steht, wo die Israeliten das Wort der, nicht Israel, die falschen Propheten, das Wort der Propheten, heiligen Propheten, als Last bezeichneten. Es kann für uns ein schweres Wort sein. Es kann aber auch ein erziehendes Wort sein, das sehr schwer auf uns liegt. Aber nehmen wir die Worte Jesu. Übrigens auch Schriftauslegung kann ein schweres Geschäft sein, das Wort schwer auf uns liegen, bis es endlich zum Durchbruch kommt. Aber jetzt Jesus. Jesus sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Also ist das, was Jesus, jetzt damals wohl seinen Jüngern, uns auferlegt, auch eine Last. Aber sie ist leicht. Und so müssen wir das verstehen. Er ist der Wortträger. Er trägt, der Einsammler, trägt die Worte Gottes. Und so wird er, nochmal das Wort Massa benutzt, der Massa, der Wortträger. Das war jetzt Vers 1. Jetzt kommen Vers 2 und 3. Jetzt kommen diese ganz speziellen Formulierungen. Fürwahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner. Und Menschenverstand habe ich nicht. 3a. Und Weisheit habe ich nicht gelernt. 3b. Dass ich Erkenntnis des Heiligen besäße. Ich sage jetzt schon Mehrzahl. Der Heiligen besäße. Durch diese zwei Vers sind die Menschen angesprochen, die auf dem Boden der Menschenweisheit und der Weisheit dieser Welt stehen, die Gott eines Tages zunichte machen wird und damit das Göttliche auslegen und erklären wollen. Und dieses Handwerk versteht Agur nicht. Im Text steht auch noch etwas anderes. In Vers 3 steht nämlich, und ich lernte und nicht lernte ich Weisheit. Und die Erkenntnis der Heiligen werde ich wissen. Jetzt lege ich das so aus, wie es nirgends geschrieben steht. Noch einmal. Die Elberfelder übersetzt. Ich habe keine Weisheit gelernt, dieser Welt natürlich, dass ich Erkenntnis der Heiligen besäße. Also mit der Menschenweisheit konnte er nichts anfangen. Er hat mit seiner Weisheit auf der Uni oder sonst irgendwo eben reicht nicht, um die heilige Gottheit zu erkennen. Aber im Text steht was anderes. Noch einmal, und Weisheit, erst Vers 2 nochmal, für wahr, ich bin unvernünftiger als irgendeiner und Menschenverstand habe ich nicht und Weisheit habe ich nicht gelernt. Und jetzt machen wir einen Punkt. Und jetzt geht der Text so weiter, wie ich ihn jetzt sage, wörtlich. Und nicht lernt, ich weiß, aber die Erkenntnis der Heiligen werde ich erkennen oder wissen. Aha, Jetzt klingt das nämlich ganz anders. Er hat keine Menschenweisheit gelernt und er hat auch keinen Verstand gelernt. Er behauptet von sich, hätte gar nicht viel davon. Aber jetzt kommt ein Punkt und dann steht im Text noch genau: Und die Erkenntnis der Heiligen werde ich erkennen. Und um eine Erkenntnis der Heiligen zu haben, brauche ich den Gottesgeist. Und den hat der Herr ihm gegeben, um das zu verstehen, die Erkenntnis der Heiligen. Was sind die Heiligen? Also noch einmal, dazu braucht man den Gottesgeist. Den hat die Gemeinde und jedenfalls auch Agur, der Wortsammler und Wortträger. Die Heiligen kommen gleich anschließend. Und jetzt denken wir an Kolosser, nein, an 1. Korinther 1, 25 bis 29. Denn das Törichte Gottes ist weiser als die Menschen. Auch die, die keinen Menschenverstand gelernt haben oder vielleicht nicht haben, mit dem Geist Gottes können sie in die Tiefe hineinschauen. Ich habe solche Menschen bei uns in der Gemeinde erlebt. Und das Schwache Gottes ist stärker als die Menschen. Seht doch eure Berufung, Brüder, dass es nicht viele Weise nach dem Fleische, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind, sondern das Törichte der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er die Weisen zu Schanden mache. Und das Schwache der Welt hat Gott auserwählt, auf dass er das Starke zu Schanden mache. Und das Edle der Welt und das Verachte hat Gott auserwählt. Und das, was nicht ist, auf dass er das, was ist, zunichte mache, damit sich vor Gott kein Fleisch rühme. Das ist Agur. Er hat die Menschenweisheit nicht gelernt. Er behauptet von sich, jeder hat nicht so viel Verstand. Aber er wird, nun wieder ganz wörtlich, die Erkenntnis der Heiligen erkennen oder wissen. Das wird er bekommen, durch den Gottesgeist. Ihr kennt die Stellen alle, auch das lese ich noch. 1. Korinther 3, niemand betrüge sich selbst. Wenn jemand unter euch sich dünkt, weise zu sein in diesem Zeitlauf, so werde er töricht, auf dass er weise werde. Ja. Wir müssen in der Einfalt gegen Christus bleiben, wie es in 2. Korinther 11, Vers 3 ausgedrückt wird. Und im Vertrauen in sein Wort. Psalm 119, Vers 42. Nun müssen wir noch einen sehr interessanten Aspekt besprechen. Agur sagt in Sprüche 30, Vers 3b. Aber die Erkenntnis der Heiligen werde ich wissen oder erkennen oder kennen. Was bedeutet das? Man könnte hier einfach, wie es die Übersetzer auch tun, ganz einfach in der Einzahl übersetzen. Und dann wäre der Heilige einfach der Gott Israels. Doch das steht nicht hier, sondern hier steht ein Plural. Das, was ich jetzt sage, habe ich von Menno Kallischer, der mal in Langensteinbach einen Vortrag darüber gehalten hat. Und das gebe ich jetzt weiter. Es gibt in der Schrift eigenartige Pluralbildungen, die den Übersetzern, Exegeten, die Jesus nicht kennen, große Schwierigkeiten machen. Die erste von diesen Pluralbildungen steht in 1. Mose 1, Vers 26. Lasset uns Menschen machen. Ja, lasset uns. Ja, wer sind die uns? Uns. Das wissen wir alle, das ist Vater und Sohn. Und so gibt es noch viele. Ich glaube, ich habe 15 oder 10 bis 15 solche Stellen aufgeschrieben, wo ein Plural kommt. Oder was kein Mensch berücksichtigt. Das Allerheiligste im Tempel heißt das Heilige der Heiligen. Das ist Allerheiligstes. Deshalb wird dieser Plural auch manches Mal mit Allerheiligstes übersetzt. Ja. Das ist das Heilige der Heiligen, der Sohn dort spricht mit dem Vater im Bilde gesprochen. Was bedeutet das hier? Ich werde die Erkenntnis der Heiligen besitzen. Übersetze ich jetzt, dass ich nicht erkennen sagen muss. Oder werde sie haben, werde sie erkennen. Hier sprechen der Vater und der Sohn Also Agur will und wird die Heiligen, den Vater und den Sohn erkennen. Darum geht es ihm. Wir werden es in Vers 4 gleich feststellen. Darum geht es. Das ist sein Erkenntniswillen. Die Heiligen erkennen. Und er schreibt es in einem positiven Satz. Schreibt auch Franz Delitzsch. Hier ist ein positiver Satz. Er sagt es. Ich werde das erkennen. Die Erkenntnis der Heiligen. Die Übersetzung von Martin Luther ist ganz falsch, weil er sagt, es wird nicht erkennen. Aber ich sage euch, es ist so richtig. Er wird sie erkennen. Und zur Erkenntnis Gottes braucht man einfach den Gottesgeist. Es geht nicht anders. Das ist die große Frage. Er will also den Vater, die Heiligen, den Vater und den Sohn erkennen. Das ist sein Ziel. Das ist die große Frage des Akkurs, die Frage nach Vater und Sohn. Und davon spricht er sofort in Vers 4b. Der ganze Vers 4 lautet, wer ist hinaufgestiegen in den Himmel? Und wer herniedergefahren? Wer hat den Wind in seine Fäuste oder hohle Hände gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Also, auch hier spricht Vater und Sohn an. Um das geht es in mir. Das ist dieses tiefe Geheimnis, dieses Agur in Sprüche 30 in den ersten Versen. Ich will wirklich überheblich sein. Aber keiner der Ausleger, die ich gelesen habe, hat das erkannt. Niemand. Es bleibt seiner Gemeinde vorbehalten. Und wenn wir zu unseren Auslegungen dann natürlich noch die Ausleger mit der Menschenweisheit nehmen, dann kann am Schluss einfach fehlen ein paar Prozent. Ich muss das einfach. Die Vorarbeit darf ich was dazu nehmen, das gebe ich zu. Aber am Schluss muss ich mit meinem Herrn allein sein und das Wort auf mich wirken lassen. Agur, der Mann, der keine Menschenweisheit gelernt hat, dafür aber Gottes Weisheit besitzt und die Erkenntnis der Heiligen besitzt, stellt hier tiefgründige Fragen, die man eben nicht mit der Weisheit dieses Kosmos beantworten kann. Wir, die Gemeinde, kennen die Antwort von den Fragen, die hier stellt. Diese steht unter anderem in Epheser 4, Vers 9. Er ist hinaufgestiegen. Was ist es anders, als dass er auch hinabgestiegen ist in die unteren Teile der Erde? Epheser 4, 10. Der hinabgestiegen ist derselbe, der auch hinaufgestiegen ist, über alle Himmel. Auf dass er das alle erfülle. Oder im Psalm 68, 19 steht, du bist aufgefahren in die Höhe, du hast die Gefangenschaft gefangen geführt, du hast Gaben empfangen im Menschen und selbst zu widerspenstig. Widerspenstige damit, ja Gott, eine Wohnung haben. Jesus ist gemeint. Oder dieses fantastische Wort in Psalm 47, Vers 5 und 7. Gott ist emporgestiegen unter Jauchzen, Jahweh unter Posaunenschall, das die Himmelfahrt. Denn Gott ist König der ganzen Erde, singet Psalmen mit Einsicht. In der Himmelfahrt ist Jesus aufgefahren mit Jubelschall. Aber dann kommt er wieder zurück, um König der ganzen Erde zu werden. Das spricht Agur in seinen Worten an. Und dann fährt er fort. Vers 4 fragt er dann B, Vers 4b. Wer hat den Wind in seine Fäuste gesammelt? Wer die Wasser in ein Tuch gebunden? Wer hat aufgerichtet alle Enden der Erde? Was ist sein Name und der Name seines Sohnes, wie wir schon besprochen haben, wenn du es weißt? Und wir wissen es. Ernst, wir wissen es. Die erste Antwort steht in Hiob 28, 25. Dort steht, dass er dem Wind ein Gewicht bestimmte und die Wasser mit einem Maße abwog. Nicht wahr? Arthur Wood sagt immer, alles nach Maß und Gewicht hat Gott alles bestimmt. Er kann in seiner hohlen Hand auch den Wind halten. Wir können es nicht, aber Gott kann es. Aber in Jesaja 40, 12, 13 lesen wir noch etwas. Und diese Worte wurden nach der Zeit Agurs geschrieben. Wer hat die Wasser gemessen mit seiner hohlen Hand? Mit der hohlen Hand, mit der Faust. Und die Himmel abgegrenzt mit der Spanne. Auch die Himmel sind abgegrenzt. Und hat den Staub der Erde in ein Maß gefasst. Staub der Erde, die sind auch in der Hand Gottes. Ihm entgleitet nichts, auch nicht die Atome und Moleküle des Staubes. Und die Berge hat er mit einer Waage gewogen und die Hügel mit der Waagschale. Wer hat den Geist Jahwes gelenkt und wer hat ihn als sein Ratgeber unterwiesen? Hier steht es eindeutig, dass Jahwe der Herr es getan hat. Und aus der Schöpfungsgeschichte wissen wir, dass Gott durch Jesus Christus Himmel und Erde gemacht hat, das Meer und alles, was darinnen ist. Noch einmal die Frage nach Vater, Sohn, Sprüche 30, 4. Was ist sein Name und was der Name seines Sohnes, wenn du es weißt? Diese Frage müsste eigentlich jeden Rabbinen und jeden Juden vom Hocker reißen. Da gibt es einen, der hat auch einen Sohn und mit der ganzen Schöpfung zusammen. Denn hier steht doch tatsächlich, dass der Schöpfer aus Vater und aus Sohn besteht. Das war doch genau das große Thema beim Wort der Heiligen in Vers 3, Vater und Sohn. Sie sind es, die alles gemacht und geschaffen haben. Der Vater hat durch den Sohn alles geschaffen. Das ist ja das Zeugnis von Kolosser 1, 16 und 17. Die Parallelstellen finden wir dann, ach, das habe ich auch noch aufgeschrieben, in Johannes 1, Vers 3 und Vers 10 und in Hebräer 1, Vers 2. Jetzt bin ich mit diesem ersten Teil fertig. Und Vers 5 und 6, da wollte ich noch etwas dazu sagen. Wenn eine Bibel, und das tut sehr gerne die nicht revidierte alte Elberübersetzung, dann sagt, das ist der Text, ist korrumpiert oder der ist verderbt oder da ist, könnte ein Fehler drin sein. Das ärgert mich immer. Ja? Denn es steht nachher ganz eindeutig, tue nichts zu seinem Wort hinzu. Wir müssen das Wort Gottes nicht korrigieren. Unser Verstand gehört korrigiert, wenn wir es nicht kapieren. Das muss ich dazu sagen. Ja. Aber ich würde am Wort Gottes nicht solche Sachen in eine Übersetzung schreiben. Das nur so nebenbei. So, aber jetzt gehen wir zu den Versen 18 und 19. Da geht es um drei Dinge, die zu wunderbar für ihn sind, für den Agur. Und vier, die schwer zu erkennen sind. Also drei Dinge sind wunderbar für ihn und vier sind schwer zu erkennen. Sprüche 30, Vers 18 und 19. Ich lese. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind und vier, die ich nicht erkenne. Der Weg des Adlers am Himmel, der Weg einer Schlange auf dem Felsen, der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres, und der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Und diese vier Aussagen wollen wir nur noch besprechen. Der Weg des Adlers am Himmel. Wenn ich bei allen diesen Themen, die bis jetzt angesprochen sind, stehen bleiben würde und noch ein bisschen mehr Auslegung bringen, dann würden wir schätzungsweise 2,5 Stunden zusammen brauchen. Das machen wir aber nicht, sondern wir gehen versuchen eine klare Linie, eine Schneise durch dieses Gestrüpp, sage ich mal, dieser Verse zu schlagen. Wer etwas über den Adler in der Schrift wissen möchte, dem empfehle ich das Buch von Adolf Heller, 200 biblische Symbole. Dort finden wir ab Seite 14 Ausführungen zum Adler. Der Adler ist ein vielschichtiges Thema in der Schrift. Er hat sowohl positive als auch negative Bedeutung. Zudem ist der Adler das einzige Lebewesen, das wir kennen, das konsequent in die Sonne schauen kann. Da werden die Köpfe der jungen Adler in die Sonne gedreht, guckt in die Sonne, die haben da so einen Filter drin. Auch das hat ganz bestimmt symbolische Bedeutung. Doch wer ist der Adler am Himmel? Und jetzt lege ich einfach es auf diese eine Schiene aus. Man kann auch auf Jesus auslegen, tue ich nicht. Da hat er dir. Der Adler, der Kalb, der Mensch, das sind ja diese vier Bilder im Hesekiel und sonst wo. Ich lege es jetzt auf einen aus und das ist Satan. Zweifellos ist der Adler etwas Besonderes, aber auch der Satan ist etwas Besonderes. Denk nur an die großen Schwingen, den majestätischen Flug, seine fantastischen Augen und manches andere mehr. Aber nun steht dort im Text nicht Adler am Himmel, sondern dort steht Adler im Himmel. Und jetzt wird es auf einmal spannend. Satan hatte und hat noch Zugang in die himmlische Welt. Und es steht in Sprüche 23, 23, Vers 5, der Adler fliegt zum Himmel. Dort will er hin, dort wollte er schon immer hin. Nur wurde er bei seinem Aufstand dann hinabgestürzt. Also was bedeutet das, der Adler im Himmel oder in den Himmel? Das bedeutet, dass er Zugang zu den himmlischen Ratsversammlungen Gottes hat. Es ist auch sein Zugang in die Himmel, um die Brüder zu verklagen. Auch heute noch, Offenbarung 12, Vers 10. Er hat auch Zugang zum Himmel, um von Gott etwas gegenüber seinen Heiligen zu fordern. Denken wir an Hiob. Da musste er erstmal bei Gott Genehmigung holen, dass er den Hiob angreifen darf. Oder Lukas 22, Vers 31, wir lesen dort, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieden wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Das ist Satan, das ist der im Himmel. Und auch wir stehen doch intensiv in der Auseinandersetzung mit dem Fürsten der Luft. So wird er auch bezeichnet. Epheser 6, Vers 12, Epheser 2, Vers 2. Oder denken wir an Psalm 82, dort lesen wir in Vers 1, Gott steht in der Versammlung Gottes, Els, inmitten der Elohim, der Gottheiten richtet er. Nicht? Diese Ratsversammlung findet bestimmt in den oberen Himmelswelten ab. Finden dort statt. Und wie lange wollt ihr ungerecht richten und so weiter? Da sind auch die Finsternisengel mit gemeint. Oder diese bekannte Stelle, die brauche ich gerade mal erwähnen, 1. Könige 22, wo er da oben der Ratsversammlung ist und sagt Gott, wer will den Ahab betören? Das sagt er. Sagt er, ich, der Geist. Und sagt, ich werde es. Ich will ein Lügengeist bei seinen Propheten sein. Nicht wahr? Und dieser Satan wird der Geist bezeichnet. Das ist ja genau das, was wir auch über den Adler wissen. Der fliegt in den Himmel. Der Adler ist einfach ein Geistwesen oder stellt ein Geistwesen dar. Und wir wissen ja auch aus Jesaja 14 und Hesekiel 28, da ist er, hat einen Aufstand gemacht gegen den Höchsten. Ich will auffahren auf Wolkenhöhen, dem Höchsten gleich. Und dann ist er von dort hinabgestürzt worden. Und er war der Verwalter des Kosmos und er ist es heute noch. Also ein Verwalter oder der Verwalter der Ungerechtigkeit ist er heute. Und sein Operationsfeld ist heute die Luft. Und das spüren wir ganz genau, dass man manches Mal sagt, der Satan ist los. Und dann haben viele Nationen den Adler im Wappen und so weiter. Können wir lange, lange, lange weitermachen. Aber ich muss auch zum Schluss zu diesem Adler kommen. Und da wird etwas geschehen. Wir befinden uns jetzt in Offenbarung 12. Da ist eine Frau, die in Geburtswehen schreit und die einen so wörtlich männlichen Sohn gebiert. Dieser wird zum Thron Gottes entrückt und nun versucht Satan, diese Frau zu töten. Und dann heißt sie in Offenbarung 12, Vers 14, der Frau wurden die Flügel des großen Adlers gegeben. Hoi, wo kommen die her? Das ist etwas Erstaunliches. In Offenbarung 12 steht nämlich, dass der Drache, damit ist Satan gemeint, der Gegner der Frau war. Was ist ein Drache in der Bibel? Das ist nichts anderes als eine Schlange mit Adlersflügeln. Wenn die Adlersflügel ausgerissen werden, um sie der Frau zu geben, dann bleibt von dem Drachen, der fliegen kann, nur noch die Schlange übrig. Es ist die Zeit, wo Satan auf die Erde geworfen wird. Das lesen wir in Offenbarung 12, Abvers 7. Eine gespannende Geschichte. Der Erzengel Michael und seine Engel kämpfen gegen den Drachen und der Drache kämpft mit seinen Engeln. Aber der Drache und seine Engel obsiegen nicht. Nun heißt in Offenbarung 12, Vers 9 folgende, Und es wurde geworfen, der große Drache, die alte Schlange, jetzt kommt sie, Drache ohne Flügel, Schlange, welcher Teufel und Satan genannt wird, der den ganzen Erdkreis verführt, geworfen wurde er auf die Erde und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Das ist der Vorgang. Und dann steht weiter, jetzt ist der Verkläger der Brüder aus dem Himmel rausgeschmissen worden. Darum seid fröhlicher Himmel und ihr in ihnen wohnet, wehe der Erde und dem Meere, denn der Teufel ist zu euch hinabgekommen und hat große Wut. Er weiß, dass er wenig Zeit hat. Und Offenbarung 12, 13 und 14 noch. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, welche das männliche Kind geboren hatte. Und es wurden der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Habe ich schon mal gesagt, jetzt noch einmal. Auf dass sie in die Wüste fliege, in ihre Städte, wo selbst sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten und eine halbe Zeit fern von dem Angesicht der Schlange, nicht den Drachen. Ist dann allerdings auch die Zeit, wo die Drangsal über Jakob beginnt. Aber das ist nicht mehr mein Thema. Doch auch der große Adler wird ein Ende haben. Wer schon längere Zeit in unseren Kreisen verkehrt und unsere Literatur gelesen hat, dem sind all diese Dinge nicht fremd. Aber in jeder Generation müssen diese Themen neu erarbeitet werden. Das ist einfach so. Es gibt viele Bücher, die sind bestimmt schon in der dritten Generation ausgelegt worden. Da habe ich mit 25 gelesen und jetzt lese ich sie wieder. Neue Auflage wieder aufgelegt. Was ist das? Muss jede Generation wieder neu lernen. Vieles bleibt auf der Strecke, weil es nichts bringt. Andere, die sehr gut sind, werden nochmal aufgelegt. Ja, es wird der Zeitpunkt kommen, wo sich auch Johannes 12, 31 erfüllen wird. Jetzt ist das Gericht dieser Welt. Das ist ein prophetisches Wort. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgeworfen. Sein Ende wird dann im Feuersee auf der neuen Erde sein. Das zweite Bild, der Weg einer Schlange auf dem Felsen. Auf dem Felsen. Nicht in dem Felsen, auf dem Felsen. 5. Mose 32, Vers 4. Wer ist der Fels? Der Fels. Vollkommen ist sein Tun, denn alle seine Wege sind recht. Ein Gott der Treue, Sondertrug, gerecht und gerade ist er. Das ist Gott, das ist Jesus, das ist der Fels. Oder? 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4. Denn ich will nicht, dass ihr unkundig seid, Brüder, dass unsere Väter alle unter Wolke waren und alle durch das Meer hindurchgegangen sind und alle auf Mose getauft wurden in der Wolke und in dem Meer und alle dieselbe geistliche Speise aßen und alle denselben geistlichen Trank tranken. Denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, welcher folgte. Der Fels aber war der Christus. Er ist der Fels. Dass Yahweh der Fels Israels ist, kommt immer wieder im Alten Testament vor. Aber der Fels bleibt Jesus auch in seiner Erniedrigung. Wir lesen Römer 9, 33. Zitat aus Jesaja 28, Vers 16. Siehe, ich lege in Zion einen Stein des Anstoßes, einen Fels des Ärgernisses. Und wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Nicht wahr? Wer heute auf diesen Felsen fällt, der wird durch Jesus zurechtgebracht. Wer an ihn glaubt, wird nicht zu Schanden werden. Und dasselbe steht nochmals in 1. Petrus 2, Vers 8. Und jetzt müssen wir das zu Ende besprechen. Die Schlange auf dem Felsen. Nach all dem, was ich gesagt habe, erscheint mir die Antwort einfach. Es ist einfach der Satanas, Die alte Schlange auf dem Filzen Christus. Alles hat Christus am Kreuz von Golgatha getragen. Alle Schuld. Er hat auch die Schuld der Schlange getragen, indem er zur Sünde gemacht wurde. Satan durfte sich durch all die Jahrtausende hindurch auf dem Felsen bewegen. Das heißt, auf dem, was Gott durch Christus geschaffen hat. Er durfte sein Volk Israel versuchen und verführen. Sogar uns, seine Gemeinde, darf er versuchen, nach Möglichkeit, so will er es wenigstens, verführen. Wir dürfen uns nur nicht verführen lassen. Aber er durfte niemals in den Felsen hinein. Das heißt, Christus war ohne Sünde. Und da muss er draußen bleiben, eben auf dem Felsen. Aber Christus hat ihn getragen und mit ihm alle Sünde, die Satan je versucht hat, verursacht hat. Und jetzt noch etwas, was wir in unseren Kreisen auch kennen, wird heute nicht mehr so praktiziert, aber es ist immer wieder, wenn Erkenntnis da ist, spannend. Es ist das Außergewöhnliche an dem Zahlenwert. Der Zahlenwert für Messias ist 358 und der Zahlenwert für Schlange ist ebenfalls 358. Wenn das kein Zusammenhang ist, hier erfüllt sich endgültig das Wort von der Schlange auf dem Filzen. Satan war geradezu huckepack auf dem Messias, als er starb. Und er ist auch für Satan gestorben, für den, der von Anfang an sündigte. 1. Johannes 3, Vers 8. Damals waren die Aussprüche zu wunderbar für Agur. Und er konnte sie noch nicht erkennen. Aber wir durften das alles erkennen und verstehen, weil wir seine Gemeinde sind und weil wir durch Paulus, den Heiligen Geist, den lebendigen Gott, belehrt worden sind. Das Kreuz ist immer noch eine Torheit und ein Ärgernis für die Welt. Doch für uns ist es zur Rettung geworden und zur Weisheit und noch manches andere mehr. Drittes Bild. Der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres. Auch ein langes Thema, Schiff. Arthur Mould sagte, das Schiff bedeutet das Gesetz. Das hat er abgeleitet vom Schiffbruch des Paulus in Apostelgeschichte 27, Vers 22, 42 bis 44. Es ist zerbrochen nach dem Tod Jesu, denn er ist durchs Gesetz und für das Gesetz gestorben. Galater 2, Vers 19. Kann man alles nachvollziehen. Aber das Gesetz, das Schiff ist nicht nur das Gesetz, sondern vielmehr noch der Glaube. Und hier ist die Gemeinde angesprochen. Die Gemeinde fährt im Schiff des Glaubens durch das Völkermeer. Dazu gibt es eine deutliche Aussage bei Paulus. Er schreibt in 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20, dieses Gebot besser, diese Anweisung vertraue ich dir, mein Kind Timotheus, nach den vorangegangenen Weissagungen über dich, auf dass du durch dieselben den guten Kampf kämpfst, indem du den Glauben bewahrst und ein gutes Gewissen, welches etliche von sich gestoßen haben und so, was den Glauben betrifft, Schiffbruch gelitten haben. Also ist der Glaube mit einem Schiff zu vergleichen. 1. Timotheus 1, Vers 18 bis 20. Und es geht weiter. Unter welchen Hymenäus ist und Alexander, die ich dem Satan überliefert habe, auf dass sie durch Zucht unterwiesen würden, nicht zu lästern? Also noch einmal, hier ist eindeutig, dass man durch den im Glauben Schiffbruch erleiden kann. Aber dann gibt es noch eine Auslegung auch. Auslegung, die ist auf Jesus. Da gibt es eine erste Schwierigkeit. Kann man Jesus mit einem Schiff vergleichen, nicht wahr? Antwort, eigentlich nicht. Aber da gibt es wenigstens einen Hinweis, noch keine Auslegung. Denn in Matthäus 12, Vers 40 sagt Jesus, denn gleich wie Jona drei Tage und drei Nächte im Bauch des großen Fisches war, also wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Jetzt heißt es im Herzen der Erde. Dort in Sprüche 30, 19 steht, wie wir gelesen haben, dass der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres zu wunderbar für ihn ist. Und er dies nicht erkennen kann. Was bedeutet dann aber hier das Meer? Auch das Meer ist ein Bild auf das Totenreich. Oder das Meer ist ein Bild auf das Totenreich. Dort im Totenreich war er in der Zentrale, bildlich gesprochen, im Herzen des Meeres. Das Schiff bedeutet den Glauben und Glaubensweg Jesu. Jesus hat natürlich nicht im Glauben Schiffbruch erlitten, ist ja klar. Sondern sein Weg im Glauben führte ihn hinab ins Totenreich, in das Herz des Meeres, in die Steuerungszentrale des Todes. Und dazu gibt es eine ausgesprochen wichtige Stelle, und das ist Psalm 119, Vers 30. Dort lesen wir: Den Weg des Glaubens habe ich erwählt und vor mich gestellt deine Rechte. Ich weiß, dass dort alle übersetzen, den Weg der Treue habe ich erwählt und vor mich gestellt deine Rechte. Und jetzt muss ich nochmal Hebräisch machen. Dort steht das Wort Emuna. Es kommt 49 Mal im Alten Testament vor. Wenn wir heute ein modernes Lexikon Hebräisch als Hybrid aufschlagen, dann steht für Emuna nur ein Wort und das heißt Glaube. Aber im Alten Testament ist es anders. Da heißt es Glaube. Aber es heißt zuerst sicherlich Treue. Dann Vertraue und noch ein paar andere Dinge. Ich habe alle 49 Stellen nachgeprüft. Die meisten sind Treue, das ist richtig. Oder getreulich, so etwas. Aber es gibt 4 Stellen, wo es anders ist. Die eine ist in meinen Augen, den Weg des Glaubens habe ich erwählt. Und dann die anderen lasse ich weg. Und dann die wichtigste, Habakkuk 2, Vers 4. Der Gerechte wird aufgrund seines Glaubens leben. Und dort steht auch Emuna. Deshalb, es geht um den Weg des Glaubens. Sein Glaubensweg, sein Vertrauen auf den lebendigen Gott, seinen Vater im Himmel, führte ihn eben bis zum Herzen des Meeres. Und dann lesen wir Psalm 18, der Auferstehungspsalm Jesu, wiederholt sich in 2. Samuel 22, Vers 16. Er, der Vater, streckte seine Hand aus der Höhe. Er nahm mich, er zog mich aus großen Wassern, aus der Tiefe des Meeres. Dort hat er ihn herausgeholt. Aus dem Herzen des Meeres. Fassen wir zusammen, was der Weg eines Schiffes im Herzen des Meeres ist. Das Schiff bedeutet das Gesetz Israel, das nach Golgatha im Völkermeer zerschellte. Dann ist es die Gemeinde mit ihrem Glauben, mit dem sie durch das Völkermeer fährt und in welchem sie keinen Schiffbruch erleiden darf. Und das bedeutet schließlich, dass der Glaubensweg Jesu ihn bis ins Herz des Meeres geführt hat. Bis in die Zentrale des Totenreiches. Und dass die Schrift ihn in seinem Glauben sogar mit einem Schiff vergleicht, mit dem Jesus bis zum Herzen des Meeres gekommen ist. Und von dort, ich habe es erzählt, hat der Vater ihn herausgeholt, wie wir gelesen haben, er streckte seine Hand aus und zog mich heraus aus großen Wassern. Noch einmal, wenn wir das alles zusammenfassen, ist das alles ein großes Geheimnis, das Agur noch nicht verstehen konnte. Aber die Gemeinde, die durch den Heiligen Geist gelehrt ist, versteht es oder sollte es zumindest verstehen. Und jetzt das vierte und letzte, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Man könnte durchaus sagen, dass das für die ganze Menschheit etwas zu Wunderbares und schwer zu Erkennendes ist. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Immer wieder ist es doch erstaunlich, wie sich Ehepartner finden und wie sie zusammenpassen. Ach, das ist im Allgemeinen, darf man sagen, eine göttliche Fügung. Sagt nicht Jesus selbst, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Das gilt nicht nur für die Frommen und für die Juden. Es gehört die ganze Menschheit. Das funktioniert so oft. In Japan haben wir gefragt, ja, noch immer, vor 10 Jahren war das, suchen die Eltern teilweise für die Kinder die Ehepartner. Und die sagen, für 70% funktioniert das. Also auch dort liegt ein Segen drauf. Und wenn man so übersetzen will, wie bis jetzt wiedergegeben, ist es auch der geheimnisvolle Weg des Messias mit seiner Braut, der Jungfrau Israel. Und da braucht man die Bibel lesen. Dann merkt ihr, was das für ein wunderbarer, aber auch geheimnisvoller und manchmal auch dramatischer Weg ist. Die Gemeinde ist niemals die Braut, das wissen wir hier alle. Die Braut, die Jungfrau ist immer Israel. In Matthäus 25 sind die Jungfrauen gläubig aus Nationen. Aber die Jungfrau ist Israel. Für Jungfrau steht im Hebräischen Alma. Es gibt sogar einen Namen Alma. Uns haben eine Mitgliedergemeinde, hat Alma geheißen. Aus Russland, Deutschland, so Russisch gesprochen. Hat mir gedacht, die können doch einmal mit den Russen da ein bisschen missionieren, aber da war sie wohl nicht dazu in der Lage. Links geschworen. Also, das ist dasselbe Wort wie in Jesaja 7,14, wo geschrieben steht, siehe, die Jungfrau, die Alma, wird schwanger werden und einen Sohn gebären. Und du wirst seinen Namen Immanuel heißen. Immanuel, Gott mit uns. Ithiel, mit mir ist Gott. Gleiche Wort, nur, ja, ich kann es kein Hebräisch erklären, aber es ist selbe. Alma ist eine junge, unverheiratete Frau, die aber auf dem Wege zur Verheiratung sein kann. Mit oder ohne Ehevertrag. So war es auch bei der Maria, vor der Zeugung und vor der Geburt Jesu. Nun steht aber, wie kann es anders sein, im hebräischen Grundtext gar nicht der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, sondern steht der Weg eines Mannes in einer Jungfrau. Und jetzt wird das erst richtig spannend. Jetzt sind wir in einer ganz anderen Kategorie. Das ist der Hinweis auf die Zeugung Jesu durch den Vater beziehungsweise den Heiligen Geist in der Jungfrau Maria. Und das ist ein großes Geheimnis. Der Weg eines Mannes in einer Jungfrau ist der Weg des Mannes Jesus in der Maria. Lasst mich die ganze Stelle in Matthäus 1 zitieren. Josef hat entdeckt, dass seine Verlobte schwanger ist und gedachte, sie nun heimlich zu entlassen. Und dazu lese ich nunmehr den ganzen Abschnitt. Nehmen wir uns die Zeit noch dazu. Matthäus 1, Vers 20 bis 25. Dort ist dann auch das Zitat aus dem Propheten Jesaja enthalten. Wir lesen. Indem er aber, also dieser Josef, der aber solches bei sich überlegte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum und sprach, Josef, Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, dein Weib, zu dir zu nehmen, denn das in ihr Gezeugte ist von dem Heiligen Geist, in ihr gezeugt. Und sie wird einen Sohn gebären, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Dies alles geschah aber, auf das erfüllt würde, was von dem Herrn geredet ist durch den Propheten, welcher spricht. Siehe, die Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären. Sie werden seinen Namen Immanuel heißen, das ist das Neue Testament. Was verdolmetscht ist, Gott mit uns. Josef aber, vom Schlaf erwacht, tat, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, nahm sein Weib zu sich und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er hieß seinen Namen. Jesus. Das ist das Geheimnis der Menschwerdung Jesu. Ich zitiere auch noch Galater 4, Vers 4. Auch das ist eine ganz fantastische Formulierung dort. Auch da kann ich nicht stehen bleiben. Als aber die Fülle der Zeit gekommen war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau. Geworden heißt das alles genau. Das heißt gebären und werden. Geboren oder geworden von einer Frau. Und geboren unter Gesetz oder geworden unter Gesetz. Er ist in der Maria geworden. Und dann geboren. Das gleiche Wort. Fassen wir noch einmal zusammen, was wir bis jetzt besprochen haben. Ist auch jetzt der Schluss. Erstens. Der Weg des Adlers im Himmel ist ein Bild auf Satan, solange er noch Zugang in die Himmelswelt Gottes hat. Natürlich ist der Weg des Adlers in unserem Lufthimmel ebenfalls beachtenswert, Doch das Wort bezieht sich vor allem auf den Zugang Satans in den Bereich der oberen Himmel. Zweitens, die Schlange auf dem Felsen, es ist zutiefst Satan, der bei der Kreuzigung Jesu bildlich gesprochen auf seinem Rücken war und für den auch Jesus gestorben ist. Drittens, ein Schiff im Herzen des Meeres, das ist zutiefst Jesus im Totenreich, in der Zentrale der dortigen Finsternis. Und viertens, der Mann in einer Jungfrau, das ist Jesus in der Jungfrau Maria, vom Heiligen Geist und vom Vater gezeugt, in der Maria geworden, der Sohn Gottes. So viel für heute. Der Herr segne. Soll ich noch beten?
Ja, bitte.
Dann will ich das tun. Weil ich nämlich gehorsam bin, haben wir jetzt gelesen heute. Das war aber so ausgemacht, Vertrag. Auch da dürfen wir nicht stehen bleiben. Herr Jesus, ich habe einfach Dank für dein Wort. Es ist so gewaltig und so groß und so vielfältig und so reich und so tief und so erkenntnisreich. Wir dürfen einfach dafür danken, dass du so unscheinbare Menschen wie einen Agur und andere einfach dazu benutzt, damit uns das Wort Gottes lebendig und groß gemacht wird und dass wir es immer tiefer und besser verstehen. Segne uns einfach drin. Schließe du es uns auf. Ja, noch einmal, mache es uns groß und lass es in uns lebendig werden. Wir haben einfach Dank, dass du uns das Wort gegeben hast und dass wir das nicht als Menschenwort verstehen müssen, sondern das als Gotteswort verstehen dürfen, durch deinen Heiligen Geist und die Propheten, die heiligen Männer gegeben, bis zum Schluss dann Paulus den Höhepunkt bringt, indem er das Wort des erhöhten Christus an seine Gemeinde weitergibt. Ja, und nun segne uns alle miteinander, schließe uns ein in deinen Frieden und lass uns das Gehörte nochmal nachdenken und bedenken und in uns lebendig werden. Segne uns die Nacht, segne den morgigen Tag. Ja, wir legen es in deine Hände. Wir gehören dir, Herr Jesus, du hast uns erwählt. Ja, und können nur sagen, danke dir. Wir wissen, als Erwählte sind wir in deiner Hand und unter deiner Führung und brauchen uns einfach eigentlich nicht Sorgen machen, weil du für uns sorgst. Und dafür habe herzlichen Dank. Noch einmal, segne uns miteinander und die Gnade des Herrn Jesus Christus im Namen des Vaters und des Sohnes sei mit uns. Amen.